Der 27. Februar 2022 ist einer dieser Tage, die man rückblickend gewiss als historisch bezeichnen wird. Drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sprach Kanzler Scholz von der Zeitenwende. Seither wird darüber gestritten, ob aus der Analyse auch die richtigen Schlüsse gezogen werden. Vor allem geht es um die Frage, ob die Ukraine ausreichend unterstützt wird, um sich erfolgreich verteidigen zu können. Lange wurde dem Kanzler zu vorsichtiges Agieren vorgeworfen. Dann kam der 31. Mai 2024. Am vergangenen Freitag also entschied der Kanzler, dass die Ukraine mit Waffen aus Deutschland nun doch Ziele auf russischen Boden angreifen darf. Jedenfalls dann, wenn es der Verteidigung dient. Von vielen wurde genau das gefordert. War es aber auch eine kluge Entscheidung? Möglicherweise eine historische? Strategiewechsel im Kanzleramt. Wie reagiert Putin? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Ralf Stegner von der SPD und Norbert Röttgen von der CDU. Beide sind Bundestagsabgeordnete und Mitglieder im Auswärtigen Ausschuss. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Stegner, der Bundeskanzler hat am vergangenen Freitag also diese Entscheidung getroffen. Viele sagen, endlich hat er sie getroffen. Er hat grünes Licht dafür gegeben, dass die Ukraine in begrenztem Maß jedenfalls mit deutschen Waffen auf russisches Territorium schießen darf, um da Ziele ins Visier zu nehmen. Finden Sie, das ist eine gute Entscheidung?
Ich glaube nicht, dass es eine historische Entscheidung ist, sondern ich glaube, dass es eine Einzelfallentscheidung ist, die mit der bedrohten Lage der Stadt Charkiw zu tun hat, die in enger Übereinstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen worden ist. Und die Folge war einer sehr eigentümlichen Debatte, die in der Öffentlichkeit eigentlich nichts zu suchen hat. Nämlich die Einsatzbedingungen bei der Lieferung deutscher Waffen, was die territoriale, was die personelle Ausgestaltung angeht. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Das sind vertrauliche Dinge. Der Putin macht das auch nicht öffentlich, was er da tut. Das ist nicht klug. Dass wir die Debatte so hysterisch führen, gefällt mir nicht. Und deswegen würde ich auch nicht daraus, sagen wir mal, eine Wende irgendwie sehen, dass jetzt künftig das generell getan wird. Das wäre, glaube ich, wirklich falsch. Sondern wir versuchen, die Ukraine bei ihrer Verteidigung so gut es geht zu unterstützen. Besonnen, immer auf den Einzelfall bezogen, immer die jeweilige Situation reflektierend und immer in Absprache auch insbesondere mit den Verbündeten in Washington. Das geschieht und so hat es manche vielleicht überrascht. Aber es hat mit der deutschen Debatte wenig zu tun, schon gleich gar nicht, dass der Kanzler irgendwelchen Aufforderungen nachgekommen ist, die irgendwelche Leute in Interviews von sich gegeben haben.
Herr Röttgen, Herr Stegner hat gesagt, keine Entscheidung von historischer Bedeutung. Stimmen Sie dem zu? Es ist doch zumindest ein Richtungswechsel.
Ja, es ist ein Richtungswechsel. Es war vorher ein anderes Prinzip zugrunde gelegt. Sie haben sich ja vorher dafür ausgesprochen, dass das alte Prinzip aufrechterhalten wird. Sie haben sich gegen die neue Linie vorher ausgesprochen, was ihr gutes Recht ist, völlig okay. Aber es war natürlich, ist eine Grundsatzfrage. Es war immer klar, dass es völkerrechtlich der Ukraine erlaubt ist, sich auch auf russischem Territorium gegen die Angriffe Russlands gegen die Ukraine zu verteidigen. Das war immer klar. Aber der Westen, ich auch, haben gesagt, wir erlauben das nicht mit westlichen Waffen, um den defensiven Charakter unserer Unterstützung noch mal doppelt zu unterstreichen. Daraus hat Putin dann eine Kriegstaktik gemacht, hat seine Raketenabschussrampen und die ganze Logistik direkt an der Grenze aufgestellt und zerstört die an der Grenze liegenden Städte. Charkiw, die zweitgrößte Stadt, ist das prominenteste Beispiel. Und darum war ganz unausweichlich und auch richtig und auch eine Prinzipienänderung, dass die Politik sich anpasst an diese Kriegstaktik Putins und darum sagt, wenn das die neue Kriegstaktik Putins ist, dann müssen wir natürlich den Einsatz auch unserer Waffen gegen diese Angriffe zulassen, weil ansonsten wird die Ukraine wehrlos gelassen gegenüber den verbrecherischen Angriffen Putins, die ja nicht gegen militärische Ziele gehen, sondern gegen das zivile Leben, die zivile Infrastruktur, die Energieversorgung in den Städten. Und darum war das notwendig, prinzipiell etwas zu spät. Es hat viel Zerstörung gekostet, also es war zu spät, aber es ist jetzt gekommen. Es verdient Unterstützung in der Sache, auch die Courage seine Meinung zu ändern. Das respektiere ich, unterstütze ich. Es ist weitreichend, absolut.
Defensiver Charakter der Unterstützung, haben Sie gesagt. Kritiker waren trotzdem davor, dass genau dieser Schritt jetzt so eine Eskalationsspirale in Gang setzen könnte. Es sind ja auch entsprechende Drohungen aus Russland gekommen. Erst heute wieder vom stellvertretenden Verteidigungsminister, der nochmal gesagt hat, ob sich wohl alle klar darüber sind, was sie da machen und dass, wenn es dazu kommen würde, man das als einen direkten Angriff auf russisches Gebiet werten würde. Also sehen Sie gar nicht die Gefahr, dass es da eine Eskalationsspirale gibt?
Also die Zukunft kennt keiner und darum müssen wir Risiken immer abwägen. Es ist nur wichtig zu sehen, dass sowohl Handeln wie auch Unterlassen Risiken haben können. Und darum muss man nüchtern analysieren und die Risiken abwägen. Meine Analyse ist, dass ganz ohne jeden Zweifel, da wird auch Herr Stegner nicht widersprechen, Drohung, Einschüchterung, das ist alles Teil der Kriegsführung, nämlich der Propaganda im Krieg Russlands, ist nichts Neues, wird immer schon gemacht. In der ganzen Propaganda Russlands ist der Westen schon der Aggressor. In der russischen Propaganda ist das ein Verteidigungskrieg gegen den Westen, der stattfindet. Und drittens ist meine Bewertung, Putin hat voll eskaliert, seit langem. Er lässt nichts aus, er lässt nicht Chemiewaffen aus. Es ist ja nicht nur der ganze Krieg ein einziges Verbrechen, auch die einzelnen Schritte. Also gezielt Zivilisten töten, zivile Infrastruktur, das sind alles anerkannte Kriegsverbrechen. Er hat voll eskaliert. Alles, was er nicht macht, kann er politisch nicht machen. Und darum sind das Einschüchterungen. Keiner kennt die Zukunft, aber ich weiß, was passiert, wenn dieser Schritt nicht gegangen wäre. Dann wird die Ukraine zerstört, Schritt für Schritt. Sie blutet aus. Und das macht den Krieg erfolgreich. Es bringt ihn uns näher und es bringt Leid und Elend und immer länger. Und wenn ich das so klar sehe, dann ist das das eindeutig klarere, größere Risiko.
Herr Stegner, Putin will Angst sehen, will einschüchtern. Das ist eine Strategie. Verfängt die im Westen?
Nein, ich finde auch nicht, dass man sich davon abhängig machen darf. Wir sind nicht auseinander, was die Bewertung von Putin angeht und was die Russen machen. Ich halte von dieser Auseinandersetzung mit der Propaganda überhaupt nichts. Davon kann man sich nicht abhängig machen. Allerdings hat die Besonderheit nicht was damit zu tun, was da kommuniziert wird. Und in einem Punkt bin ich anderer Meinung als Herr Röttgen, es ist kein Strategiewechsel, sondern es ist immer so gewesen, dass man sich die jeweilige Situation betrachtet. Und es gibt ganz viele mit sehr forschen Forderungen, auch im Deutschen Bundestag. Die können gar nicht weit genug gehen und die Waffen noch und die Waffen noch und Taurus und dies und jenes. Eskalationsrisiken gäbe es überhaupt keine. Der Bundeskanzler hat zu Recht gesagt, wir haben einerseits das Ziel der Ukraine, bestmöglich zu helfen, übrigens nicht nur militärisch, wie ich hinzufügen möchte. Wir tun das am stärksten in Europa, nur die USA machen das noch mehr. Ansonsten sind wir deutlich vorne in Europa. Zweitens, dass wir aber vermeiden, dass es Eskalationsrisiken gibt, die Deutschland oder die NATO Kriegsteilnehmer machen. Und drittens, dass wir uns mit den USA abstimmen. Und man konnte das sehen, als der Emmanuel Macron davon sprach, man könne möglicherweise über Bodentruppen reden. Hat der Bundeskanzler gesagt, so etwas wird es mit mir auf gar keinen Fall geben, denn Bodentruppen zwischen der NATO, Deutschland und Russland, das ist der Beginn des Dritten Weltkrieges. So etwas kann niemand vernünftigerweise wollen und anstreben oder darüber auch nur reden. Das ist uns auch keine Drohung, sondern das ist, wäre glatter Wahnsinn. Und insofern finde ich, die Debatte müsste ein bisschen anders geführt. In Amerika diskutiert man über die gleichen Dinge, deutlich unaufgeregter, deutlich weniger mit innenpolitischer Polemik versehen, dass jeder, der zurückhaltender ist, der die Eskalationsrisiken betont, gleich in die Putin-Ecke gesteckt wird oder dass man sagt, der sei irgendwie feige oder man sei für Appeasement, dieser ganze Unsinn. Und ich will Ihnen nochmal einen Grund sagen, warum das nicht schlau ist, über diese Details zu reden. Ein Schachspieler, der dem Gegner die nächsten 5 Züge verrät, der mag zwar fair sein, aber der hat das Spiel verloren. Das kann man nicht tun, das sollte man auch nicht tun. Bei uns wird aber öffentlich über Waffendetails geredet, auch im Deutschen Bundestag, wo ich sagen muss, ich wundere mich sehr darüber. Und das bringt uns nicht voran, sondern was uns voranbringt, ist, dass wir die Ukraine so gut wir können unterstützen. Und übrigens, ein Teil der Unterstützung ist, sind auch die Luftabwehr. Waffen, die wir schicken, um Krankenhäuser, um Schulen, um Wohngebäude, um Kindergärten zu schützen, um Energieversorgung zu schützen, um Menschenleben zu schützen. Und da könnten übrigens manche anderen in Europa mehr tun, als wir das tun, die große Forderung stellen. Frankreich leistet erheblich weniger, als wir das tun in dem Bereich, als Beispiel. Und das würde ich schlauer finden, als diese Debatte, die so scheinbar zwischen Militärexperten geführt wird, aber doch eher, sagen wir mal, eine manchmal auch ein bisschen Maulheldentum.
Über die Strategie des Kanzlers wollen wir noch sprechen, ob abwägend oder zögerlich. Aber lassen Sie uns trotzdem einmal zu den Drogen zurückkommen, die aus Russland kommen. Das lesen ja auch die Leute. Man kann den Leuten ja nicht das Nachdenken verbieten. Also helfen Sie den Leuten dabei, diese Drogen aus Russland zu interpretieren. Also soll man sagen, nehmen wir alles nicht ernst?
Nein, ganz im Gegenteil. Aber das ist ja das, was ich erlebe, wo ich sage, da klafft ein bisschen ein Unterschied zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Ich bin sehr viel unterwegs. Die Bürgerinnen und Bürger, übrigens ganz viele, die zu mir kommen, sagen, ich bin CDU-Wähler, ich habe die Grünen, die FDP, die sagen, die Linie, die der Kanzler vertritt, ist vernünftig, besonnen, vorsichtig, nicht immer mit den nächsten Forderungen kommen. Eine Waffe ist diskutiert, dann kommt die nächste. Und dann wird in Teilen ja auch in einer Form die Debatte geführt. Free the Leopards, als ob das Zootiere wären. Also dass wir reden über gefährliche, tödliche Kriegswaffen. Also die Infantilisierung der Debatte, die Trivialisierung der Debatte, manchmal wie beim Fußball, die ist falsch. Die Menschen machen sich Sorgen, insbesondere die Älteren übrigens. Und mit denen darüber zu reden, ihr könnt sicher sein, wir machen das vorsichtig. Wir tun das, was nötig ist. Aber wir lassen weder zu, dass das ausgespielt wird gegen die soziale Sicherheit in Deutschland, dass die Populisten was davon haben, noch werden wir zulassen, dass Putin seine Kriegsziele erreicht.
Also doch aber erstmal ernst nehmen, was aus Russland kommt.
Natürlich, aber nicht die Propagandasprüche, sondern das Faktum ist ja, muss man ja sehen, Russland macht ja unfassbar viel an Grausamkeiten, Herr Röttgen hat es zu Recht beschrieben. Er hat aber auch bisher keines seiner Kriegsziele erreicht. Finnland und Schweden sind in die NATO gekommen. Die Sicherheit um die Ostsee ist deutlich besser geworden. Damit hat der Putin, glaube ich, nicht gerechnet, auch nicht mit der Einigkeit im Bündnis. Also insofern glaube ich schon, dass wir auch einiges an Erfolgen erzielt haben.
Herr Röttgen, jetzt also zu der Strategie des Kanzlers. Ist das ein sorgfältiges Abwägen oder ein Zögern? Was ist falsch daran, wenn man bei so einer wichtigen Frage von Krieg und Frieden behutsam und eher sorgfältig vorgeht?
Daran ist gar nichts falsch, sondern das ist die Pflicht jedes verantwortlichen Politikers, genauso zu handeln. Was nicht akzeptabel ist, ist nur, dass der Bundeskanzler so tut, und Herr Stegner tut auch immer so, wenn es um den Bundeskanzler geht, als wäre das sozusagen ein besonderes Charakteristikum von Herrn Scholz, dass er nachdenklich ist und dass er besonnen ist. Ich halte seine Politik im Wesentlichen leider für falsch. Ich würde sie gerne unterstützen. An der Stelle hat er jetzt seine Meinung geändert, also unterstütze ich sie. Ich würde es viel, 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 viel lieber tun. Sie haben die Zeitenwende-Rede erwähnt. Ich habe stehend applaudiert. Und weil das so wichtig ist, würde ich es viel lieber tun. Aber er trifft falsche Entscheidungen. Die Ukraine ist in einer prekären militärischen Lage. Das bedeutet, dass Krieg erfolgreich wird. Ganz entscheidend ist das zu verantworten durch unzulängliche Unterstützung. Es geht nicht um zögerlich, es geht um unzulängliche Unterstützung der Ukraine, die den Krieg erfolgreich macht. Und diesen Sachverhalt, diese falsche Politik, die unzulängliche Unterstützung, hat nichts mit Besonnenheit zu tun. Besonnenheit ist kein besonderes Kriterium des Bundeskanzlers. Ich gebe sie ihm zu, die Besonnenheit, aber er kommt danach Besonnenheit zum falschen Ergebnis. Ich messe ihn an seinen Ergebnissen, und der Krieg ist in einer Lage zu Lasten der Ukraine, wo er nicht sein müsste. Wir hätten Munition produzieren können, wir hätten es tun müssen, wir könnten mehr liefern, wir sind reich, wir sind die viele wohlhabende Staaten. Es hätte viel weniger Leiden geben können, die Ukraine könnte besser dastehen. Es ist die Verantwortung westlicher Politik und auch des Bundeskanzlers.
Widerspruch. Also, Herr Röttgen, man muss ja schon eine sehen, dass die Kritik, die immer geübt wird, daran, was der Kanzler macht, mit dem Wissen übrigens, das man auch hat, aus den vertraulichen Dingen, die da ja erörtert werden, wenn Sie oder ich mich täuschen, oder Hofreiter, Frau Schock-Zimmermann, Herr Merz, ist das nicht so schlimm. Wenn der Kanzler sich täuscht, ist das ein richtiges Problem, weil er die Verantwortung am Ende trägt. Und wenn Sie mal beobachten, wie Joe Biden die Dinge beurteilt, dann ist das fast identisch. Und er hat ja seine guten Gründe, da können Sie ja nicht auch mit Zögerlichkeit kommen. Und zu sagen immer, wir machen zu wenig, wo wir mit Abstand in Europa am meisten tun, mit großem Abstand. Und wo immer gesagt wird, und das irritiert mich sehr, dass alles, was über das Militärische hinausgeht, ja, über Humanität müssen wir nicht reden, über Diplomatie muss man nicht reden, will ja jeder. In Wirklichkeit wird das getan, als sei das Appeasement. Die wollen ja gar nicht verhandeln, das geht ja gar nicht, es geht nur um militärische Stärke. Aber ich habe noch keinen Militärexperten gehört, der wirklich einer ist. Also kein General oder irgendjemand aus den USA, der sagen würde, man kann den Putin militärisch an den Verhandlungstisch zwingen, sondern die sagen, das höre ich immer, man kann erreichen, dass die Ukraine nicht verliert. Das müssen wir auch erreichen. Also, aber zu gewinnen im Sinne, man zwingt dieses Russland, das sehe ich wirklich nicht. Und da sollte man auch nicht so argumentieren.
Vielleicht mal ein paar Fakten. Zunächst mal dazu, dass wir die größten Lieferanten sind, die USA und Deutschland. Wir sind die beiden größten Volkswirtschaften. Darum liefern wir in Zahlen nominal natürlich viel mehr als Estland, ein Land mit etwas mehr als 1 Million Einwohner. Relativ an unserem Wohlstand gemessen, an unserer Wirtschaftsleistung, sind wir irgendwo im Mittelfeld, im schwächeren Mittelfeld. So, darum müssen wir uns darauf gar nichts einbilden.
Nein.
Es geht immer darum, was können Länder angesichts ihrer wirtschaftlichen Stärke, ihrer Einwohnerzahl leisten. Und darum sind die Balten, darum sind die Polen, darum sind die Tschechen deutlich uns voran. Wir sind nicht so toll, wie immer gesagt wird, nur weil wir die Großen
dann
sind.
Ist Luxemburg
wir leisten weniger.
Unterstützer.
Nein, nicht Luxemburg. Luxemburg nicht, sondern die baltischen Staaten und andere Staaten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Biden macht keinen Wahlkampf. Biden ist im Wahlkampf. Es ist, würde ich mal sagen, in keinem Land dieses Thema so ein Wahlkampfthema, wie es in den USA ist. Am stärksten von den Republikanern und doch dem Trump-Flügel. Aber natürlich auch bei Biden. Biden ist ganz stark von Wahlkampf geprägt in seinen Entscheidungen. Und das dritte Argument, weil der Kanzler so bedeutend ist, das ist richtig, das ist ohne jede Frage so, der Kanzler ist entscheidend, er trägt auch Verantwortung, aber daraus folgt nicht, dass seine Entscheidungen richtiger sind als die von anderen. Er hat darum keine überlegene Meinung, er hat darum keine bessere Meinung. Doch, das sagen Sie die ganze Zeit.
Ich sage nur, er hat eine Verantwortung.
Die Frau Strack-Zimmermann, die kann sich irren, die kann auch Unsinn erzählen.
Das tut sie auch.
Aber das glaube ich nicht, aber der Scholz, der ist ja so bedeutend und darum hat er so viel Recht. Das ist nicht das demokratische Verständnis. Nein. Der Macht hat, kann sich gewaltig irren,
ja,
mit gewaltigen Konsequenzen. Und darum muss man ihn kritisieren.
Ich würde die Aufmerksamkeit einmal darauf lenken wollen, dass Herr Röttgen eigentlich den Vorwurf ja gerade konkretisiert hat von nicht zögerliches Verhalten, sondern unzureichende Unterstützung. So haben Sie das gerade gesagt. Braucht es erst so eine Situation wie rund um Charkiw? Sie haben das ja gerade selber beschrieben, um dann den nächsten Schritt zu gehen in der Unterstützung der Ukraine. Ist das vielleicht auch logisch, wenn man sagt, man möchte auf der einen Seite eben auch eher behutsam vorgehen, dass man sagt, immer der Situation angemessen. Also ist Charkiw jetzt sozusagen der Auslöser für die Entscheidung des Kanzlers?
Ich glaube, Charkiw ist der Auslöser dafür, dass man jetzt was tun muss, um dieser Stadt beizustehen. Deswegen verstehe ich diese Einzelentscheidung, also die betrachte ich das als eine, die man nachvollziehen kann. Aber ich finde es absurd, das deutsche Engagement jetzt zu vergleichen an irgendwelchen Anteilen am Bruttosozialprodukt oder solchen Dingen. So, wir reden über absolute Unterstützung. Man könnte es mit England und Frankreich vergleichen, würde es was ganz anderes rauskommen. Der Punkt ist doch, dass was insgesamt geleistet wird, dazu gehört uns auch, dass wir die meisten Flüchtlinge aufnehmen von allen Staaten, was die Ukraine angeht.
Polen hat mehr.
Und dann wird, nein, inzwischen hat Deutschland mehr. Und im Übrigen ist so, dann wird dann gesagt, dann gibt denen nicht auch noch Bürgergeld. Wir tun das, damit in den Kommunen nicht Vorbehalte entstehen, dass der Bund bezahlt ist und nicht die Kommunen, damit keine Vorbehalte gegen die Flüchtlinge entstehen. Wir versuchen das zusammenzuhalten, damit die Unterstützung erhalten bleibt, damit man die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien sichert. Die brauchen wir nämlich, um die Ukraine unterstützen zu können. Und das tun wir, darum bemühen wir uns. Und diese Verengung auf militärische Fragen und dieses Scheinexpertentum, indem man militärstrategische Fragen erörtert, von denen ich nicht höre, dass sie so eindeutig zu beantworten wären, wie das getan wird.
Was zu diesem Scheinexperten?
Das finde ich, lassen Sie mich den Punkt noch zu Ende sagen. Das finde ich ein wirkliches Problem, weil am Ende Kriege nicht militärisch beendet werden. Sie werden durch diplomatische Dinge beendet. Und wir müssen versuchen, Anstrengungen zu unterstützen, wie jetzt diese Konferenz, die es in der Schweiz gibt. Schwierig genug, kleine Schritte, keine Erfolgsgarantien. Aber jedenfalls allein auf die militärische Karte zu setzen, ist falsch.
Herr Röttgen, Sie dürfen sofort. Ich will aber noch eine Frage stellen. Ich glaube, das ist etwas, was die Menschen einfach auch interessiert. Der Eindruck, der entsteht, ist doch manchmal der, dass die Entscheidungen relativ spät kommen. Also man entscheidet jetzt, dass man deutsche Waffen einsetzen kann, um auch russische Ziele auf russischem Boden anzugreifen, weil jetzt gerade Charkiw unter Druck ist. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, man hätte Charkiw verhindern können, wenn man vorher schon die Freigabe gegeben hätte. Warum also erst immer so eine Entscheidung, wenn es eigentlich im Empfinden zu spät ist?
Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich bin im parlamentarischen Kontrollgremium. Ich bekomme jede Woche, das ist ja vertraulich, Tagen, kann da nicht über Details reden, aber man kommt jede Woche Lageeinschätzungen, wie das ist. Ich habe mir die seit 2 Jahren angehört. Und es ist eben nicht so, dass da sozusagen immer gefolgt wird und man dann zögerlich dem nachgibt, was andere fordern. Manche Dinge, die schon lange gefordert werden, gibt es nicht. Wir werden nicht, das mit dem Taurus wird so nicht stattfinden, da bin ich ziemlich sicher. Und auch andere Dinge nicht. Flugverbotszonen gibt es nicht richtigerweise, weil das Risiko, dass man zum Kriegsteilnehmer wird, übrigens nicht wegen Völkerrechtsfragen, die interessieren den Putin nicht. Auch nicht wegen seiner Propaganda, sondern wegen der objektiven Dinge, die damit verbunden sind. Und ich sage nicht, dass man klüger ist, wenn man Kanzler ist. sondern ich sage, man hat eine Verantwortung, dass man sich nicht erlauben kann, sich in der Einschätzung zu täuschen. Dann hat das gravierendere Folgen, als wenn man sich täuscht, wenn irgendein Abgeordneter sozusagen seine Meinung laut sagt.
Also darf ich, oder bitte. Ich möchte mal zu wirklich, weil das vielleicht auch eine allgemeine Anmerkung ist, zu der Art, dem Diskussionsstil, der von Ihnen, aber auch von Ihrer Partei allgemein gepflegt wird. Und ich will diese Punkte wirklich mal aufgreifen, in aller Kürze. Aber das eine ist der immer wieder verkehrende der Begriff des Scheinexperten. Dann sagen Sie, das ist die Diffamierung einer Person, auch im ganz Allgemeinen. Also wer gegen die Kanzlerlinie ist, der ist ein Scheinexperte. Sagen Sie, mit dem Sie reden, du hast kein Wissen, du sagst etwas Falsches, aber es ist eine allgemeine Diffamierung. Zweitens, der Kanzler, das ist ja so wichtig, was er macht. Ja, es ist wichtig. Darum, wenn er es falsch macht und er macht es falsch, ist es auch so bedeutsam. Darum sind wir eine Demokratie. Darum muss Macht kritisiert werden und nicht Macht sozusagen in eine Position gebracht werden. Du hast doch gar kein Recht, ihn zu kritisieren.
Nein.
Drittens, jetzt sage ich es aber Ihnen, genauso argumentieren Sie. Der hat ja den Eid geschworen. Darum kann der gar nicht falsch liegen. Er kann sehr wohl falsch liegen, gerade weil er Macht hat. Drittens, das war jetzt gerade wieder mit dem Kontrollgremium, auch eben hatten Sie das. Es gibt ja dieses Sonderwissen. Das habt ihr Bevölkerung ja gar nicht. Im Übrigen, redet mal über diese Themen gar nicht. Wir haben ja das Sonderwissen. Wir sind im vertraulichen Gremium. Wir wissen das alles viel besser. Nein, nein. Und darum sage ich euch, dass wir das alles ist.
Nein, nein,
wir müssen wirklich mal von diesen diffamierenden Diskurs, aversen, diskurszerstörenden Formen der Diskussion wegkommen
und auf die Sache. Kontrolle und ja,
Sie
sind sehr für Diskussion.
Ja, Sie sagen, aber die ist geheim.
Nein,
Sie sagen, das geht ja die Bürger gar nichts an. Das ist ja
nein,
die Experten, Scheinexperten und das geht die Bürger gar nichts an. Die müssen das gar nicht wissen.
Ich will Ihnen sagen,
ich wollte es mal klarstellen, dieser Stil
gefällt mir nicht. Wir sind keine Geschwätzdemokratie und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie
wissen... Wer schwätzt denn?
Sie wissen... Lassen Sie mich das jetzt auch mal sagen.
Sie haben schon wieder einen Vorwurf erworben.
Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie wissen sehr genau, diplomatische Lösungen werden immer nur hinter verschlossenen Türen was werden. Immer nur. Wer öffentlich Forderungen
darüber
erhebt...
Darüber reden wir jetzt im Moment nicht.
Das ist aber der Punkt. Und militärische Strategien finden auch hinter verschlossenen Türen statt. Der Putin wird den Teufel tun, uns zu sagen, was er im übernächsten oder
der
dritten
Kanzler
Mal macht.
Der Kanzler schließt doch die ganze Zeit und aus. Punkt, die roten Linien kommen der, doch immer
und
von
der
Ihnen.
Punkt ist, nein. Und doch. Der Punkt ist, Sie wollen reden über die Einsatzbedingungen bei deutschen Waffen. Ich finde, das hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Das wurde gefordert in den letzten Tagen. Ich finde, bestimmte Dinge gehören nicht in die Öffentlichkeit, das ist auch Teil. Und dieses Kontrollgremium gibt es übrigens nur, Herr Röttgen, damit es die parlamentarische Kontrolle gibt.
Ja, ich war da
und
auch Mitglied drin.
Und selbst Leute, die in der Opposition scharf anderer Meinung sind, äußern sich darüber öffentlich nicht, weil sie wissen,
das ist auch völlig okay,
dass man das vernünftigerweise nicht tut.
Ich war
gesagt, an der Stelle stelle ich einmal fest, es gibt mindestens mal stilistische Differenzen.
Das ist okay.
Ich würde aber gerne mal zu einer, ich würde gerne mal zu einer inhaltlichen Frage noch mal zurückkommen. Der Herr Stegner hat gerade die Flugverbotszonen angesprochen und die Bodentruppen und die kategorisch ausgeschlossen. Wird es bei einem kategorischen Ausschließen bleiben können?
Sie müssen jetzt sagen, wobei, damit die Zuschauer auch wissen, was ich ausschließen soll.
Naja, die Flugverbotszone und die Bodentruppen.
Flugverbotszone, das. Also, das muss man, glaube ich, erklären, dass das mit westlichen Einrichtungen russische Flugzeuge auf ukrainischem Territorium abgeschossen werden. Von NATO, genau. Ich bin der Auffassung, dass es bei dieser, dass wir das nicht wollen und nicht zulassen, dass es bei dieser Linie bleibt. Das Zweite war, was Sie...
Bodentruppen.
Und ich sehe keinen Bedarf für Bodentruppen. Frankreich schickt jetzt Ausbilder in die Ukraine. Es sind keine Bodentruppen, es sind Ausbildungseinheiten. Das halte ich für völlig unproblematisch. Aber beides ist aus meiner Sicht durch keine militärische Situation geboten und sollte auch politisch nicht gemacht werden.
Also beides wird von der Union nicht gefordert werden.
Wird nicht gefordert. Also es gibt immer einzelne Positionen, das ist auch völlig legitim, aber das, was ich ja sage, ist die Position der CDU-CSU.
Herr Stegner, das sind sehr komplexe Fragen, die wir gerade miteinander behandeln. Sie haben gerade gesagt, naja, man muss nicht immer alles öffentlich machen, aber dennoch interessiert die Leute in einer Demokratie natürlich, wie so ein Entscheidungsfindungsprozess vonstatten geht. Wenn solche konkrete Fragen auf die Tagesordnung kommen, wie jetzt rund um die Situation in Charkiw, ob man eben das grüne Licht gibt für den Einsatz deutscher Waffen gegen russische Ziele, auch auf russischem Boden. Wie läuft so eine Entscheidungsfindung ab? Wer ist daran beteiligt? Wie läuft so etwas in einem demokratisch verfassten Land? In Russland läuft es garantiert anders ab, das ist aber auch keine Demokratie.
Nein, das ist keine Ahnung. Ich will Ihnen ein historisches Beispiel geben, das, glaube ich, sehr überzeugend ist, weil die Menschen, die Älteren mindestens, sich sehr gut daran erinnern können. Wir waren noch nie näher am Dritten Weltkrieg als in der Kuba-Krise. Und damals haben die Russen Raketen stationieren wollen auf Kuba. Die Öffentlichkeit hat gesagt, die gesamte öffentliche Meinung, jetzt müssen die einen auf den Hut kriegen. Der Kennedy hatte klugerweise ein Buch über den Ersten Weltkrieg gelesen von Barbara Tuchman, die gesagt hat, in der Außenpolitik muss man sich immer in die Position des Gegners hineinversetzen, die Perspektive, gerade wenn man sie nicht teilt. Er hat sich mit Khrushchev verständigt. Die Inhalte dieser Verständigung sind nicht öffentlich geworden. Sind nicht öffentlich geworden. Das Ergebnis war, die Raketen wurden abgezogen. Und Wissenschaftler sind sich einig, Historiker, die das heute bewerten, näher am Dritten Weltkrieg waren wir nie. Wir würden vermutlich heute hier nicht sitzen, wenn das anders entschieden worden wäre. Das ist ein Beispiel von Staatskunst in der Demokratie, wo es sehr wohl Kontrolle gibt, aber wo nicht alles in die Öffentlichkeit gehört, dass die Amerikaner ihre Raketen in der Türkei abgezogen haben, ist erst Jahre später bekannt geworden. Das ist nicht Bestandteil gewesen dessen, was öffentlich verlautbart ist. Das war klug, das war nicht undemokratisch, das war das, was Bürgerinnen und Bürger von in diesem Fall dem amerikanischen Präsidenten erwarten können und eben nicht den Forderungen, die damals die Politiker, die Journalisten, die Wirtschaftsleute erhoben haben, gefolgt ist. Das ist ein gutes Beispiel.
Darf ich Ihnen, ich stimme Ihnen in der historischen Schilderung vollständig zu. Wir beide waren nicht dabei, wir haben es aber nachgelesen, wir sind der gleichen Auffassung. Die Frage ist nur, was folgt für heute daraus? Was folgt denn daraus? Was ist Ihre Schlussfolgerung? Die einzigen, die immer zu und unter Kritik der Opposition rote Linien ziehen, immer ausschließen und ausschließen und ausschließen, es gibt keinen Taurus, es gibt das nicht, ist der Kanzler und die SPD. Der Kanzler ist in der Zielsetzung sehr unklar. Nicht gewinnen, nicht verlieren, da ist er sehr unklar. Aber er ist in den Instrumenten sehr klar, weil er immer permanent alles ausschließt. Also was kritisieren Sie denn mit Ihrem historischen Beispiel? Was wollen Sie nicht, dass in der Öffentlichkeit diskutiert
wird?
Sagen Sie ein konkretes Beispiel.
Die Dinge, die wir ausschließen, sind die, die Sie eben auch ausgeschlossen haben. Jedenfalls zwei davon. Sachen, die dazu führen würden, dass Deutschland oder die NATO in den Krieg mit Russland geführt werden. Das wollen wir nicht. Und das muss man auch klar ausschließen, das tut der Kanzler auch. Ansonsten, was die Details angeht von Kriegsführung, weiß ich nicht, was das in der Öffentlichkeit verloren hat, wo der Sinn sein soll.
Ja, worüber
ist der
reden
Sinn,
Sie denn?
Dem Putin zu sagen...
Welches Detail sprechen Sie denn gerade an?
Zum Beispiel die Nebenbedingungen bei der Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine, wo wir vertrauliche Absprachen mit der Ukraine haben. Andere Länder haben die auch. Die haben in der Öffentlichkeit nichts verloren. Die haben in der Öffentlichkeit nichts verloren, weil ich glaube, dass der Einzige, der davon profitiert, ist Putin.
Also erstens war es die Regierung und der Kanzler, der genau das öffentlich gemacht hat. Und zweitens halte ich es für richtig. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Es geht hier um Krieg und Frieden. Und ob mit westlichen Waffen auch auf russischem Territorium militärische Ziele angegriffen werden, weil von dort die Angriffe kommen, das ist eine Frage, für die Politik, Regierung, Parlament, der Öffentlichkeit Antwort und Aufklärung schuldet, halte ich für absolut demokratisch geboten. Der Kanzler hat es auch so gehandhabt. Sie haben es auch so gehandhabt. Jetzt passt Ihnen die neue Linie des Kanzlers nicht. Und dann sagen Sie, die muss gar nicht in der Öffentlichkeit sein.
Entschuldigung, das ist falsch. Erstens, das ist nichts falsch. Das, was Sie sagen, machen auch die Amerikaner nicht. Das machen die Franzosen nicht. Das machen die Briten nicht. Und die Deutschen sollen es auch nicht tun. Und es ist nicht der Kanzler, der es öffentlich gemacht hat, sondern es hat Forderungen gegeben, diese Aufforderung aus dem Parlament permanent. Diese Waffe, dieser Einsatz, die sollen alles machen dürfen, was sie wollen. Flugverbotszonen, dieses Reden sozusagen, dass man ständig neue Maßnahmen fordert. Das höre ich nur aus der Opposition, ehrlich gesagt.
Ja, Ihnen passen die Vorschläge nicht. Darum sagen Sie, die dürfen gar nicht erst gemacht werden.
Ihr Koalitionspartner fordert das hin und wieder auch, Herr Stegner. Ich würde ein Stichwort gerne aufgreifen wollen, das gerade schon gefallen ist und das zum Beispiel die Generation meiner Eltern sehr bewegt. Der Kubakrieg oder die Auseinandersetzung um Kuba ist gerade angesprochen worden. Da hat man wirklich Angst gehabt vor dem Dritten Weltkrieg. Meine Eltern erzählen mir relativ häufig noch davon. Und da ist auch eine gewisse Angst. Jetzt sagen uns aber Militärexperten, dass es zumindest zu einer konventionellen Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen nicht kommen würde, Herr Röttgen. Würden Sie erst einmal dieser Analyse zustimmen, weil diese Waffen ja in der Ukraine gebunden sind? Das ist die Erklärung der Experten.
Ja, der Experten. Schön, dass wir übereinstimmen, dass es auch Experten gibt, nicht nur Scheinexperten, das ist ja gut. Nein, ich stimme dieser Bewertung zu. Es ist ja auch ganz offensichtlich, Herr Stegner hat eben richtig gesagt, Putin ist bis auf die Zerstörung und das Töten, was er anrichtet, mit allem gescheitert. Er ist auch damit gescheitert, die Ukraine zu erobern. Er steckt fest in der Ukraine und er hat nicht die militärische Kraft, die Ukraine zu erobern. Und er hat schon gar nicht die militärische Kraft, es mit der NATO aufzunehmen. Und darum ist das ein objektiver Tatbestand.
Möglicherweise erahnen Sie, worauf ich hinaus will. Weil das so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist das der Grund der ständigen Drohung mit der Atomwaffe?
Aus Putins Sicht, ja. Die Drohung mit der Atomwaffe ist propagandistische Kriegsführung. Ein Teil der Kriegsführung, die gerichtet ist auf den Westen, die bewirken soll, dass der Westen und westliche Politiker Angst bekommen, wenn wir die Ukraine unterstützen, dann macht Putin seine Drohung wahr. Das ist der Zweck, die Intention der Einschüchterungspolitik von Putin. Und als solches gilt sie erstmal.
Und dem darf man natürlich nicht nachgeben.
So. Ich muss sagen, Angst ist. Und sich schon gar nicht zu eigen machen.
Nein, auch nicht.
Darum gibt es keinen Grund, jetzt vom Dritten Weltkrieg zu reden und all den Dingen,
nur gerne
weil Putin das will.
Wer Gefahren beschreibt, redet sie nicht herbei. Und ich wäre ja schon zufrieden. Es gibt natürlich
Experten. Aber gibt es die Gefahr?
Aber wenn die diese Haltung vertreten, nicht immer sagen, das ist sozusagen die Expertenmeinung, sondern dass man einfach auch sich darauf verständigt, es gibt unterschiedliche Auffassungen.
Ja, klar.
Wobei wir sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als unterschiedliche Auffassungen haben in der Frage. Wir gehören nicht zu denen, die es im Bundestag ja auch gibt. Die sagen, das war gar nicht ein Angriffskrieg, der Putin hat gar nicht Schuld und so weiter. Na, die gibt es ja leider auch.
Ja, gut,
oder die überhaupt nicht sehen wollen, dass es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen.
Ja.
Das sind wir ja einig. Wir diskutieren eigentlich nur über die Frage, wie das am besten geht. Und das sollten wir ein bisschen weniger mit. Die einen sind die Experten und die anderen sind sozusagen, haben die falsche Moral oder sind ängstlich oder sowas. Sondern dass wir eher sehen, es gibt unterschiedliche Einschätzungen in der Frage, wie man das am besten macht. Und ich kann nur sagen, ich finde die Gesellschaft des amerikanischen Präsidenten in dieser Frage, das kann man noch nicht auf Wahlkampf reduzieren, der ist mit Abstand, vertritt die mit Abstand mächtigste Macht. Und ohne die Stimmt. Amerikaner sehen wir schlecht aus in vielen Dingen. Das muss man auch mal sehr deutlich sagen. Wir haben den transatlantischsten Präsidenten seit langer, langer Zeit, Gott sei Dank. Und hoffentlich bleibt das auch so nach den Wahlen.
Auch der kann Fehler machen, Herr Stegner.
Auch der kann Fehler machen, aber er kann auch richtig liegen. Und ich glaube, er liegt richtig.
Herr Stegner, ich hätte Ihnen gerne gerade noch eine Frage mit auf den Weg gegeben. Denn Sie sind sich einig, dass das Drohnen mit einer atomaren Auseinandersetzung jetzt erst einmal Säbelrassen ist. Trotzdem wird ja in den unterschiedlichen westlichen Ländern sehr unterschiedlich darauf reagiert. Also es gibt manche westliche Länder, die viel deutlicher eine Unterstützung der Ukraine fordern, zumindest in der öffentlichen Debatte, als das Deutschland tut. Inwiefern unterscheidet sich aus Ihrer Sicht die Bedrohungslage der unterschiedlichen NATO-Partner? Also wenn wir jetzt mal Deutschland heranziehen würden, Frankreich heranziehen würden, jetzt Schweden, Finnland als neues Mitglied oder sogar Polen?
Ich glaube, die Sicherheit um die Ostsee ist besser geworden durch die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland für Polen, für die baltischen Staaten definitiv. Ansonsten sind die mehr fordern und das weniger betrachten, welche teilweise weniger leisten. Ich habe es am Beispiel von England und Frankreich auch vorhin schon beschrieben. Und den Deutschen zu verdenken, dass sie ihre Lektion gelernt haben aus dem letzten Jahrhundert, das fände ich jetzt auch ehrlich gesagt falsch. Und das, ich bin kein Pazifist, das kann man schwer sein. Wir haben überhaupt nur die Demokratie, weil Nazi-Deutschland militärisch besiegt worden ist. Und man muss Ländern beistehen. Aber wir sind, was die Frage angeht, wie militärische Mittel eingesetzt werden und was man vielleicht tun muss, um das zu vermeiden, dass es dazu kommt, sind wir vielleicht noch ein bisschen anders davor als andere, Gott sei Dank. Wir haben so viel Unheil angerichtet, übrigens gegen die Ukraine und Russland.
Wir sind moralisch, wir sind klüger und moralisch.
Nicht moralisch,
besser.
Nein, das habe ich.
Aber wir haben mehr gelernt als andere.
Nein, ich sage nur,
das war gerade Ihre These.
Nein,
die Deutschen haben mehr gelernt aus der Geschichte.
Bitte nicht verzerren.
Sagen Sie es.
Die Amerikaner sind nicht in den Faschismus abgerutscht. Deutschland schon. Wir haben Russland und Ukraine oder heutige Ukraine und Russland damals angegriffen, viele, viele Menschen umgebracht.
Genau.
Dass wir ein bisschen skeptischer sind, was die Frage militärischer Mittel angeht, ist eher eine heilsame Lehre aus der Geschichte. Würde ich sagen, das würde ich den Deutschen jetzt nicht vorwerfen, dass sie ängstlicher seien. Das war ja so
ein bisschen die Hypothese. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Aber das hat nichts mit Moral zu tun, sondern
das hat
mit unserer Geschichte zu tun.
Ganz gewaltig etwas mit Moral zu tun. Sie haben gerade gesagt, weil wir die Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges diesen Krieg verantwortet haben, dieses Unrecht über die Welt gebracht haben, haben wir jetzt eine stärkere Skepsis gegenüber militärischen Mitteln. Das haben Sie gerade als sozusagen die Einschätzung der Deutschen. Und ich widerspreche dem fundamental. Erstens, dass das die Einschätzung unserer Bevölkerung ist. Die Bevölkerung hat unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt nicht die Deutschen, die die Lehre ziehen. Aber wenn es eine Lehre gibt, die wir ziehen müssen aus der
aus den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts, dann ist es die, dass wir denjenigen, die das Mittel der Gewalt des Krieges einsetzen, entgegentreten müssen, wenn wir den Frieden wollen und Diktaturen und Aggressionen und Gewaltherrschaft verhindern wollen.
Aber die Deutschen waren ganz froh, dass Herr Schröder uns nicht in den Irakkrieg geführt hat.
Der Irakkrieg war ein schwerer Fehler der Amerikaner, um den geht es jetzt nicht. Wir waren beim Zweiten Weltkrieg, da waren Sie jedenfalls. Der Zweite Weltkrieg ist nicht mit Diplomatie beendet worden, auch nicht mit gutem Willen, sondern ist durch die Verteidigungsmacht der Alliierten gegen das verbrecherische Deutschland gewonnen worden. Und das ist die Lehre.
Das habe ich selbst so gesagt.
Ja, nein, Sie haben gesagt, die Skepsis gegenüber Militärischem ist die Konsequenz. Ich sage, dass Diktatoren, die zum Krieg entschlossen sind, das ist, die lehrt ja nicht unmittelbar für die jetzige Situation. Aber das war die Lage des Zweiten Weltkrieges. Hitler und die Wehrmacht war nur durch Militär zu stoppen.
Das habe ich vorhin selbst gesagt.
Das hat uns die Befreiung des 8. Mai gebracht.
Das habe ich vorhin selbst gesagt. Ich sage
nur,
der Irakkrieg ist dafür dann schon ein Beispiel. Nein. Deutschland hat sich dem damals verweigert, mitzumachen. Ich will das nur sagen.
Ihre
Partei war dafür.
Das zeigt, wie der mächtigste Mann der Welt falsch liegen kann,
obwohl er viel Macht hat. Bevor wir zu weit in die Vergangenheit zurückgehen, Herr Rütten, man könnte das aber auch alles so interpretieren, dass der Kanzler sich als jetzt sehr stark mit dem wichtigsten NATO-Partner, den USA, abspricht und letztendlich im Gleichschritt die Maßnahmen ergreift, wie der große Partner auf der anderen Seite des Atlantiks.
So stellt der Kanzler es auch immer dar. Und ich meine Beobachtung ist aber, dass es viele europäische Politiker und Regierungen gibt, die diese Unzulänglichkeit der Unterstützung kritisieren, weil sie auf ihre Kosten geht. Und ich glaube, dass sowohl der Bundeskanzler, aber auch der amerikanische Präsident stark durch eine Wahlkampfsituation geprägt, ohne jeden Zweifel. Das gilt übrigens für beide Kriege, also Nahostkrieg und diesen Krieg, der stark in einen Wahlkampf hineinspielt, der definitiv einen knappen Ausgang finden wird. So, das ist ganz sicher, spielt bei ihm eine starke Rolle. Es ist die unzulängliche Unterstützung der beiden größten Volkswirtschaften der NATO, der USA und Deutschlands, die dazu führt, dass die Ukraine in diese militärisch prekäre Lage gekommen ist. Wir, diese beiden Volkswirtschaften, diese beiden Staaten, hätten es in der Hand gehabt, mit anderen auch Frankreich, Italien, andere, dass diese Situation so nicht eintritt. Und wenn wir das so weitermachen, wie wir es die letzten anderthalb Jahre gemacht haben, 2,5 Jahre seit dem Krieg, dann wird die Ukraine größte Schwierigkeiten haben, der Gewalt entgegenzutreten. Wir brauchen einen Kurswechsel.
Herr Stegner, in dieser Situation, der große Partner, die USA, in einem Wahlkampf, selber vor sehr unsicheren Zeiten, es hat lange gedauert, um die letzte große Hilfe für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Dann hat man die europäischen Partner mit sehr unterschiedlichen Blickweisen auf den Krieg gegen die Ukraine. Ist der Kanzler da noch völlig souverän oder ist er nicht ein Getriebener von seinen Partnern?
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ich teile die Amerika-Kritik von Herrn Röttgen auch überhaupt nicht. Es ist ein Glücksfall, dass Joe Biden im Weißen Haus ist. Und ich muss sagen, Trump wäre eine furchtbare Alternative. Und er handelt, glaube ich, richtig. Wir hätten übrigens im Nahen Osten die Amerikaner stärker unterstützen müssen, um das mal zu sagen.
Die Kritik war aber ja nur die, dass die Hilfe zu spät
und ich glaube, das ist nicht der Fall. Die leisten mit Abstand am meisten, die USA und Deutschland. Herr Röttgen kann das kleinreden, so viel er will. Faktisch ist es so und es ist auch richtig so. Und die Besonderheit ist mir tausendmal lieber, als über Bodentruppen zu spekulieren, die uns in den Weltkrieg bringen, weil die Bürger wissen das.
Die Bürger wissen das.
Und deswegen, glaube ich, liegt er damit seiner Kritik falsch. Und mit Wahlkampf hat es übrigens gar nichts zu tun. Und nebenbei merkt, ich bin ganz froh, wenn im Wahlkampf in den USA darüber geredet wird, dass die Leute nämlich sehen, der Trump würde die USA ins Unglück stürzen und Europa gleich mit im Zweifelsfall. Also ich hoffe, dass Biden gewinnt mit einer vernünftigen Position und dass Olaf Scholz und er einer Meinung sind, ist sehr gut nach meiner Meinung nach und ist auch richtig so. Und damit wird uns die Unterstützung der Ukraine gewährleistet, die keiner mehr leistet als wir beiden Volkswirtschaften.
Herr Röttgen, wir haben ja gerade eine Diskussion verfolgt von einem Politiker der CDU, von einem Politiker der SPD, Parteien, die das Land über viele Jahrzehnte getragen haben. Dass so eine Diskussion so stattfindet, ist das etwas, auf das Putin setzt bei seiner hybriden Kriegsführung gegen den Westen? Oder ist das, was wir hier gesehen haben, was wir gehört haben, eher hilfreich für eine Demokratie, auch in einer Auseinandersetzung mit einem totalitären System?
absolut. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass an dieser wichtigen Stelle die SPD eine andere Politik
macht.
Hilfreich
oder nicht hilfreich?
Es ist Ausdruck unserer Stärke, dass wir unterschiedlicher Auffassung sind. Wir haben ja auch viele gemeinsame. Ein Kern ist die große Übereinstimmung. Aber dann haben wir unterschiedliche Auffassungen. Das ist die Stärke von Demokratie. Die fürchtet Putin. Er fürchtet die Europäische Union. Er fürchtet unsere Werte, die Demokratie, viel mehr als die NATO.
Demokratie stärker oder so ein System wie das russische stärker? Man muss sich die Zahl einmal vor Augen führen, die seit einigen Tagen ja kommuniziert wird. 465.000 russische Soldaten getötet oder verwundet. Das ist eine kaum vorstellbare Zahl. Wenn man mit so einem Gegner es zu tun hat, ist die Demokratie, kann die Demokratie dann stärker sein?
Die Demokratie ist stärker. Wir leben, meine Generation ist die erste, die in Frieden und Wohlstand lebt in Deutschland. Das ist eine großartige Stärke der Demokratie, dass Europa heute so zusammen ist, dass wir Frieden haben. Das hat was mit Demokratie zu tun, die siegt immer. Das heißt nicht, dass man sich nicht wehren muss und wir können es nur nicht mit den gleichen Mitteln wehren. Bestimmte Dinge würden wir nicht tun. Deepfakes versuchen, Gesellschaften zu unterminieren, dürfen Demokratien nicht. Wir haben Rechtsstaat, wir haben Meinungsfreiheit, die muss es auch geben und wir müssen uns auch mit Leuten auseinandersetzen, deren Meinung wir überhaupt nicht teilen. Aber auf Dauer siegt die Demokratie, da bin ich ganz sicher und da sind wir sicherlich auch einig. Demokratische Parteien und die Verfassung, die wir gerade gefeiert haben, 75 Jahre, ist das größte Glück, was die Deutschen bekommen haben.
Und Herr Röttgen, wird dieser Strategiewechsel jetzt eher dazu führen, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt oder die Eskalation nach vorne treiben?
Er ist weder noch. Putin hat voll eskaliert und Putin ist noch sehr weit vom Verhandlungstisch entfernt, weil die militärische Lage für ihn viel zu günstig ist. Für ihn geht es um alles oder nichts und er setzt weit auf alles.
Was müsste denn passieren, damit er an den Verhandlungstisch kommt?
Der Krieg muss scheitern. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg, zu Frieden zu kommen. Ich glaube auch, der einzige Weg, Frieden zu erreichen, ist, den Krieg zum Scheitern zu bringen. Es gibt keinen anderen. Und wenn Krieg scheitert und feststeht, Putin wird mit Krieg nichts mehr erreichen, dann eröffnen sich politische Möglichkeiten. Aber erst dann.
Ich glaube, wir müssen lernen, Verbündete zu finden, die mehr Einfluss in Moskau haben als wir. Die nicht unsere Werte teilen, die unsere Sanktionen teilweise nicht mitmachen, weil sie sagen, können sie das nicht leisten. Nahrungsmittel würden steigen, Preise und so weiter. Aber Länder wie China, die natürlich nicht einfach sind, das weiß ich auch, und die uns auch keinen Gefallen tun wollen, oder auch Indien, Brasilien, andere Länder, die aber vielleicht mehr Einfluss haben in Russland, mit denen muss stärker geredet werden. Olaf Scholz hat das die ganze Zeit getan. Wir haben sehr darauf gesetzt, dass wir versuchen, mit anderen da zusammenzuarbeiten, denen das auch nicht passt am Ende, was der Putin da macht. Die wollen Geschäfte machen mit Europa und nicht Krieg haben in Europa. Auch die Chinesen nicht. Die behaupten, das würde denen alles nützen, teile ich nicht. Das heißt, dass wir nicht nur selber unsere Anstrengungen unternehmen, dass wir nicht nur auf die militärische Karte setzen.
Also den Krieg zum Scheitern bringen, indem man die richtigen Partner wählt gegen Russland?
Ja, aber indem wir ausreichend die Ukraine unterstützen. China ist der wichtigste Unterstützer des Krieges Putins. Die Bemühungen von Scholz waren völlig wirkungslos. Er kommt jetzt nicht zur Friedenskonferenz. Das ist alles Wunschdenken. Es geht um die Unterstützung der Ukraine. Alles andere
ist Wunschdenken. Das öffentlich alles so zu bezeichnen, das finde ich, macht keinen Sinn.
Es ist die Realität.
Man muss geduldig und beharrlich. Das haben wir uns gesehen in der
Alle sind geduldig und beharrlich.
Entschuldigung, nein.
Herr Stegner, Schlussfrage.
Mit dem Westen,
erlauben
mit dem
Sie mir die?
Bitte.
Ist Deutschland durch die Entscheidung des Kanzlers vom 31. Mai jetzt sicherer geworden oder eher unsicherer?
Das hat mit der Frage gar nichts zu tun, sondern ich glaube, das ist eine Einzelfallentscheidung gewesen, die nötig ist, um der Stadt dort zu helfen. Charkiw ist extrem bedroht. Wir haben uns mit den Amerikanern abgestimmt. Ich sehe da keine Grundsatzentscheidung. Und ich halte überhaupt nichts davon, dass wir sagen, wir lassen alle Grundsätze fahren. Es gibt keine Eskalationsrisiken. Es gibt sie. Die müssen vermieden werden. Das ist Teil der Verantwortung. Die nimmt die Bundesregierung und der Kanzler wahr.
Herr Stegner, Herr Röttgen, wir haben noch viel zu diskutieren, aber heute nicht mehr. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Ihnen herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Bleiben Sie also bei uns. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.